1. Thessaloniker Kapitel 5 ab Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten, euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verbannt die Unordentlichen. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Hier gibt Paulus einige wichtige und praktische Hinweise für das Zusammenleben in der Gemeinde. Und vor 14 Tagen sprachen wir über den Vers 12 und 13, das richtige Verhalten gegenüber den Verantwortlichen der Gemeinde. Heute im Vers 14 geht es um das richtige Verhalten gegen die Unordentlichen, gegen die Kleinmütigen und gegen die Schwachen. Und im Vers 15 geht es dann um das richtige Verhalten gegenüber denen, die Böses tun. Ich lese nochmal Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwandt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Auf den ersten Blick erkennt man gar nicht, was für eine unglaubliche Herausforderung dieser Vers bedeutet. Man kann ihn ganz schnell überlesen, aber wisst ihr eigentlich, wie schwer, wie unfassbar schwer es ist, genau das zu leben, was hier steht? Merken wir eigentlich, wie schwer das es ist, das zu leben, zu was Paulus uns hier auffordert? Er beginnt diesen Vers, diesen so wichtigen Vers, vielleicht sogar einer der wichtigsten in diesem Thessalonikerbrief, damit, dass er sagt, wir ermahnen euch aber, Brüder. Das ist ein liebevolles, sanftes Aufrufen. Liebe Brüder, denkt einmal daran, wie wichtig es ist, das zu tun, was ich jetzt sage. Das ist wie, wenn man jemand auf die Seite nimmt und ihm hilfreich darauf hinweist, guck mal, das ist wichtig, was ich jetzt sage. Und jetzt bitte in Sanftmut und Liebe verwandt die Unordentlichen. Tröste die Kleinmütigen und nimm dich der Schwachen an. Und sei unendlich langmütig gegenüber jedem, auch wenn sich gar nichts ändert. Wenn es genauso bleibt, wie es ist. Wisst ihr eigentlich, wie schwer das ist? Dieser Vers gilt natürlich nicht nur den Verantwortlichen der Gemeinde, sondern dieser Vers gilt jedem von uns, der heute hier drin ist, jedem Gläubigen. Warum ist es eigentlich so unendlich schwer, diesen Vers zu leben? Darüber zu predigen ist noch leichter, wie es zu leben. Warum? Ha, weil wir alle unterschiedliche Charaktere haben, oder? Weil wir so unendlich unterschiedlich sind. Und jetzt schaut mal, einer, der eigentlich ein Lieber ist, ne? Ein freundlicher, ein Mensch, der es nur gut meint mit den anderen, der eckt ja nicht an. Dem gelingt es, freundlich zu sein, sanftmütig zu sein, liebevoll zu sein. Aber der tut sich ja unglaublich schwer, jemand hart und klar in die Schranken zu weisen, oder? Logisch, ne? So jemand ist beliebt, Mensch, wenn nur alle so wären in der Gemeinde, dann wäre es wirklich gut. Wäre das wirklich biblisch? Wäre das wirklich biblisch, wenn wir immer weich sind und mitfühlend sind und einfühlsam sind und alles tolerieren? Aber dann gibt es die anderen, die sind die Strengen, gell? Die es immer auf den Punkt bringen, die nichts durchgehen lassen, die Sünde direkt beim Namen nennen, die ihr Lehrer ganz klar entlarven, die eben zurechtweisen. Es wäre ein negatives Extrem, wenn in der Gemeinde nur auf das Falsche hingewiesen wird. Natürlich. Deshalb ist dieser Vers so herausfordernd. Da werden nämlich beide Seiten formuliert. Beides kommt hier zur Sprache. Um was geht es eigentlich? Um ein differenziertes Verhalten oder Ansprechen. Unterschiedlich, je nachdem, reagiere ich so oder reagiere ich so. Aber die Realität ist, dass man entweder weich oder hart ist und man sich ganz schwer tut, zu differenzieren. Und diesen Vers kann ich nur ausleben, wenn ich im Geist wandle, wenn ich in der Reinigung lebe, wenn Christus in mir der Wirkende ist oder der Heilige Geist in mir der Wirkende ist, wenn nichts zwischen mir und dem Herrn steht, wenn ich mich vom Geist Gottes leiten lasse, führen lasse, wenn ich eben darum bete, Herr, wie soll ich es denn jetzt machen? Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwandt die Unordentlichen. Tröstet die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an. Sei langmütig gegenüber jedermann. Dabei sollten wir zwei Extreme vermeiden. Die Unordentlichen zu trösten und die Schwachen zurechtzuweisen. Oder? Ich habe ja, wisst ihr, was für Probleme ich habe? Und wahrscheinlich du auch. Ja, ist er jetzt unordentlich oder ist er schwach? Ja, wie ist er denn jetzt? Manchmal treten die Schwachen ganz schön stark auf. Die scheinen stark zu sein, aber sind schwach, deshalb reagieren sie so. Und ich soll das jetzt erkennen, bevor ich dorthin gehe mit dem Reden. Merken wir eigentlich, wie schwierig es ist, diesen Vers auszuleben? Die Schwachen annehmen, die Kleinmütigen trösten und die Unordentlichen zurechtweisen. Verwandt die Unordentlichen. Verwannen meint hier wirklich die harte Form der Zurechtweisung. Sag's ihm klipp und klar, ganz deutlich, dass kein Missverständnis entsteht. Das falsche Denken, das falsche Handeln muss jetzt korrigiert werden. Der Kopf muss zurechtgerückt werden. Fällt es dir leicht? Schon damals, überlegen wir mal, wir haben hier eine blühende Gemeinde vor uns. Wir haben hier eine Gemeinde in der ersten Liebe vor uns. Die Vorbilder für alle waren dort in der Region. Und Paulus sagt zu ihnen, weist die Unordentlichen zurecht. Das heißt, es gab Unordentliche. Realität, oder? Also wenn es dort Unordentliche gab, bei uns auch, oder? Und jetzt stehen wir in der Herausforderung. Ne? Wie reagieren wir darauf? Unordentlich ist ein militärischer Begriff und bringt zum Ausdruck, da ist ein Soldat, der hat seine Reihe verlassen. Der ist aus der Reihe getreten. Das heißt, er verstößt gegen die militärische Disziplin zum Beispiel. Er hat den Kampf eingestellt. Der kämpft gar nicht mehr mit. Der ist einfach rausgetreten. Das ist unordentlich. Leider gibt es auch Christen, die die Spur verlassen haben. Sie haben die Regeln des Wortes Gottes auf die Seite gelegt. Sie kämpfen nicht nach den Regeln. Oder sie haben den Kampf, den geistigen Kampf, ganz eingestellt. Sie leben vielleicht zügellos, lau und lässig und oberflächlich. Sie lassen sich von den Trieben des Fleisches übermannen. Sie sind aus der Reihe getreten, rausgetreten aus dem Weg, den sie eigentlich gehen sollten. Den Weg im Licht haben sie verlassen. Und sie wandeln in der Finsternis. Das ist unordentlich. Diese Unordentlichen haben einen Anspruch auf Zurechtweisung. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Die Unordentlichen haben einen Anspruch auf Zurechtweisung. Vom Wort Gottes her. Von Gott her. Die anderen sollen es machen, ne? Sehen wir nicht manchmal Unordentliche in der Gemeinde? Aber ich gehe lieber dorthin und tröste ihn. Das ist leichter, ne? Ja, viel leichter. Einen viel schöneren Auftrag. Aber merkt euch bitte den einen Satz. Die Unordentlichen haben einen Anspruch auf Zurechtweisung. Warum? Ja, weil ich den Unordentlichen liebe. Nein, weil der Herr erst einmal den Unordentlichen liebt. Er will ihn wieder zurechtbringen. Und er will dich und mich dazu verwenden, ihn zurechtzubringen. Ja, aber ich kann das nicht. Der andere kann ihn trösten. Ja, wir können es wirklich nicht. Aber der Herr will uns dabei helfen, genau das zu tun. Deshalb ist dieser Vers so anspruchsvoll. Glaubt ihr wirklich, dass ich das gern tue, zu jemand gehe und ihm den Kopf zurechtsetze? Wisst ihr, warum das heute so schwer geworden ist? Weil ich die Reaktionen des anderen so gut kenne. Woher nimmt der sich eigentlich das Recht, mich zurechtzuweisen? Ich sehe das anders wie du. Das ist eine Herausforderung, eine kolossale Herausforderung, was hier steht. Schaut mal, dort in Thessalonich gab es ja ein ganz konkrete Sache, die Paulus hier genau anspricht. Was war denn dort in Thessalonich das Unordentliche, was die damals getan haben? Da gab es welche, die haben die Arbeit eingestellt. Die sind gar nicht mehr arbeiten gegangen. Ja, warum nicht? Sie warten auf die Wiederkunft Jesu. Ist auch ein guter Anlass, nicht mehr zu arbeiten. Aber Paulus sieht das nicht als positiv, nicht als geistlich an. Kapitel 4, Thessaloniker Brief, Vers 11. Oder ich lese schon 10 am Ende. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, euer eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt, also eben nicht unordentlich, gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Und im zweiten Brief geht auf das Problem nochmal ein. Diese Geschwister waren aus der Reihe getreten. Die haben also, man könnte sagen, die Marschordnung verlassen. Kapitel 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnützige Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Das war das Problem in Thessalonich damals. Sie haben nicht gearbeitet, sondern unnütze Dinge getrieben. Paulus und seine Mitarbeiter haben das nicht getan. Unordentlich, aus der Reihe getreten, aber es gibt natürlich noch viele andere Beispiele, wo jemand aus der Reihe tritt und unordentlich wandelt. Ein ordentlicher Wandel ist, dass wir Brüder zum Beispiel die Autorität übernehmen in der Ehe und Familie und in der Gemeinde, die Gott uns gegeben hat. Ganz einfaches Beispiel. Das ist ordentlich. Das möchte Gott. Und jetzt sollen wir da nicht aus der Reihe treten. Und dass auch die Glaubensschwestern bereit sind, sich ihrem Mann unterzuordnen. Das ist ordentlich. Und da treten heute immer mehr raus aus dieser Ordnung. Nur ein Beispiel dazu. Oder eine steigende Zahl von Christen gehen heute immer mehr getrennte Wege. Raustreten tun sie. Das heißt, man lebt nicht mehr dieses Einssein, dieses Miteinander, Füreinander, wie das eigentlich üblich wäre. Man tritt raus aus dieser Ordnung und das ist unordentlich. Man hat den Platz am Leib Christi verlassen. Das beginnt innerlich, im Inneren und äußert sich irgendwann darin, dass man es auch in die Tat umsetzt. Und so gibt es heute Internetgemeinden. Das ist unordentlich. Natürlich höre ich mir im Internet eine Predigt an, gar keine Frage. Aber das ist nicht das, was Gott will, dass wir nur das tun. Oder manche Brüder und Schwestern, die leben im Eigenwillen. Sie haben ihre ganz bestimmte Vorstellungen, wie sie Gemeinde Jesu sehen. Und dass die Gemeinden ganz unterschiedlich sind, das wissen wir. Und wir müssen auch nicht in jeder Frage, in jedem einzelnen Punkt genauso denken wie die Ältesten zum Beispiel. Gar nicht, das steht nirgends in der Bibel. Aber wir gehen einen Weg. Und dort, wo ich in einer Gemeinde dazugehöre, da gehe ich diesen Weg mit, wenn es nicht gegen die Schrift spricht. Oder es gibt Geschwister, die raustreten, wenn es um bestimmten Dinge des Wortes Gottes geht. Sie vertreten scheinbar die ganze Wahrheit des Wortes Gottes, aber sie treten dadurch raus, dass sie ganz bestimmte Dinge der Schrift überbetonen. Und das bringt Unruhe. Das kann in einer Gemeinde zu einer Spaltung führen. Nehmen wir ganz simple Beispiele. Wenn ich nur über Liebe spreche, bin ich einseitig, oder? Wenn ich nur über Gericht spreche, bin ich einseitig. Wenn ich nur über die Gnade spreche, nur über die Heiligung, und solche Dinge gibt's heute. Das heißt, ich tritt raus und betone etwas über. Und dadurch entstehen Parteiungen und Spaltungen. Ich lese noch einen Bibelvers dazu. 2. Timotheusbrief. Es gibt viele andere Dinge, die man überbetont. Und hier sagt das Wort Gottes etwas sehr Herausforderndes auch, im Vers 24, Kapitel 2. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Gläubiger im Fallstrick des Teufels ist. Und jetzt ist es meine Aufgabe, unsere Aufgabe, mit Sanftmut Widerspenstige zurechtzuweisen. Könnte jemand mir ein Glas Wasser bringen? Ich habe wieder Kreislaufprobleme, große. Bin immer noch nicht. Jetzt kommt es wieder. Danke. Also das falsche Verhalten mit Sanftmut zurechtzuweisen. Obwohl man sanftmütig ist, liebevoll ist, in aller Klarheit zurechtzubringen, damit er Buße tut, dass er umkehrt. Vielen Dank. Und das ist eine wichtige Aufgabe im Reich Gottes, zurechtzuweisen, wo etwas schief läuft. Aber dieser Text geht dann auf eine ganz andere Ebene noch. Es gibt in der Gemeinde nicht nur Unordentliche, es gibt in der Gemeinde Kleinmütige. Und die soll ich trösten. Ja, was sind denn Kleinmütige? Was ist denn Trösten? Was bedeutet Trösten? Ermutigen, ne? Gut zusprechen, beruhigen, Mut machen. Das ist genau das Gegenteil von einem Unordentlichen. Und deshalb reagieren wir auf ihn auch ganz anders. Der Unordentliche wird zurechtgewiesen, dem Kleinmütigen will ich helfen, will ihn ermutigen, will ihn anspornen. Was sind denn Kleinmütige? Herr Kleine. Seelisch kleine Menschen. Gering. Die vielleicht arm sind in einem Punkt. Vielleicht so schnell den Mut verlieren, wenn es Probleme und Schwierigkeiten gibt. Die so schnell resignieren. Die so schnell aufgeben wollen, wenn es einmal nicht läuft. Kleinmütig. Kleinen Mut haben. Keinen großen Mut. Ein kleines Vertrauen haben, kein großes Vertrauen. Die schnell verzagt sind, wenn ein Problem auftritt. Wenn ich durch Leiden gehe, durch Schmerzen gehe, so schnell geben sie auf. Sie machen sich Sorgen um die Zukunft. Ist jemand da, der sich keine Sorgen um die Zukunft macht? Die verängstigt sind, was morgen geschehen wird. Oder die auch Angst haben, immer wieder zu versagen. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Habe ich das richtig gemacht? Das sind Kleinmütige. Kleinmütige haben so die Eigenart, eine kleine Situation ganz groß zu machen. Dramatisch etwas darzustellen. Wie schlimm ist das? Das sind Kleinmütige. Sachverhalte werden einfach übertrieben. Sie sehen es nicht realistisch. Diese empfindlichen Seelen brauchen Mitgefühl. Sie brauchen Verständnis und sie brauchen natürlich auch Belehrung. Ich nehme eine Stelle, Jesaja 43. Jesaja 43. Entschuldigung, 42, Vers 3. Hier geht es um den Herrn Jesus Christus und was er tun wird. nur diesen Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Was heißt das? Was ist ein geknicktes Rohr? Ein Kleinmütiger. Und der glimmende Docht ist auch ein Kleinmütiger. Wieso? Warum? Beim geknickten Rohr ist nicht mehr viel geistiges Leben vorhanden. Es ist schon geknickt. Der glimmende Docht leuchtet nicht mehr hell und gibt kaum noch Wärme ab. Manchmal brennt die Liebe des Herrn Jesus Christus ganz schwach nur noch. Es ist fast nichts mehr zu sehen. Man ist kaum noch von einem religiösen Menschen zu unterscheiden. Und jetzt? Weiß ihn scharf zurecht, dann ist alles vorbei. So jemand braucht Mitgefühl. Ja, aber jetzt? Wie erkenne ich, dass ein Kleinmütiger ist? Und das ist schwer. Lebt er einfach nur bewusst in der Sünde und deshalb kommt das alles? Oder ist er einfach in der Seele schwach und braucht jetzt Hilfe? Nicht Zerbrechen, sondern Hilfe. Wie leicht ist ein geknicktes Rohr einfach abzubrechen? Den glimmenden Docht, zack. Und da braucht man unfassbar viel Weisheit und das Wirken des Geistes in sich, um darauf richtig reagieren zu können. Und glaubt mir wirklich, als ich darüber nachdachte, jetzt über diesen einen Vers, da sind mir unzählige Beispiele, nein, nicht unzählige, aber viele Beispiele eingefallen, wo ich gedacht habe, da habe ich völlig falsch reagiert. Das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Aber stellen wir uns diesen Vers? Bin ich bereit, mich vom Herrn gebrauchen zu lassen, um den einen scharf zurechtzuweisen und für den anderen unendlich viel Mitgefühl zu haben, Verständnis zu haben, mitzuleiden? Das ist die Frage, ne? Und dann nimm den Schwachen an. Und das hat mich auch wieder neu zu dem Gedanke gebracht. Dort in Thessalonich gab es Schwache. Dort in Thessalonich gab es Schwache. Diese Anfangszeit, die so blühend, die so, da musste ich dran denken, in Horb gab es genauso eine Erweckungszeit. Wie ein Sog ging das durchs Dorf, so viele sind zum Glauben gekommen und alle haben radikalen Schnitt gemacht. Aber damals gab es auch Schwache. Und diese Schwachen habe ich damals nicht gesehen. Überhaupt nicht. Warum nicht? Weil ich gar keinen Blick dafür hatte. Dafür schäme ich mich heute. Ja. Nimm Rücksicht auf so jemand. Lass ihn nicht fallen. Nicht alle in der Gemeinde sind stark. Gott hat in der Gemeinde Schwache gelassen. Kann man das so sagen? Körperlich und seelisch Schwache. Dort gibt es Schwache im Glauben. In jeder Gemeinde gibt es Schwache im Glauben. Wie reagiere ich auf die? Natürlich gibt es körperlich Schwache, die ständig krank sind. Die sind absolut nicht belastbar. Es geht hin, tritt ihm ans Schienbein und dann bewegt er sich wieder. Ne? Nimm ihn an. Nimm ihn einfach an der Arm. Es gibt welche, die seelisch schwach sind. Und es gibt welche, die seelisch stark sind. Das ist die Realität. Ich lese mal einen Abschnitt, Römer 14. Wir waren jetzt im Korintherbrief genau beim gleichen Thema vor kurzem, Römer 14, da gibt's Überempfindliche. Ja, wie kann man denn eigentlich so sein? Was hat denn der eigentlich für ein Problem? Wieso stört ihn das? Vers 10, Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an. Ja, wer ist denn der Schwache? Damals gab es Schwache, was Essen und Feiertage oder Tage halten betrifft. Guck mal, hier steht, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Es gibt Gewissensfragen, darüber brauchen wir nicht zu streiten. Der eine macht es so und der andere macht es anders. Ja, wer hat denn recht? Ja, beide. Sag nicht ich, das Wort Gottes. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Also, die hatten ein Problem, Fleisch zu essen. Ja, puh, ich esse so gern Fleisch. Ja, wie kann der nur Fleisch essen? Das geht ja überhaupt nicht, oder? Schwach. Ja, wer ist denn eigentlich jetzt der Schwache und der Starke? Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Verachte den nicht. Wisst ihr eigentlich, wie schwer, wie unglaublich schwer es ist, jemanden nicht zu verachten, wo du denkst, wie kann der nur so ein Problem haben damit? Hat der Würfelzucker mit dem Sternzeichen, ist das für dich ein Problem? Für mich überhaupt keins. Das ist doch okkult. Der Würfelzucker schmeckt genauso gut, ob da ein Sternzeichen drauf ist oder irgendwas anderes drauf ist. Wie kann man eigentlich so denken? Da habe ich mich versündigt. Genau da habe ich mich versündigt. Und die einen, die haben damit ein Problem und die anderen haben damit ein Problem. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt mit seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten, denn Gott vermag, ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn. Denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Haben wir es gehört? Wie schwer ist das zu leben? Habt ihr das schon mal gemerkt? Wie schwer, weil ich bin ja überzeugt, so wie ich es mache, ist richtig. Aber hier geht es um Gewissensfragen. Etwas, was nicht Gott klar formuliert hat. So und jetzt? Wisst ihr, wo das Problem ist? Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wenn das das Zentrum ist, dass ich nicht mehr mich selber lebe und es geht nicht mehr um meine Überzeugung, es geht nicht darum, wie ich das sehe, sondern ist etwas klar formuliert, dann kann das Gewissen so oder so sein, das steht ganz klar geschrieben, ist eindeutig 100% genau so. Aber ob ich Fleisch esse oder nicht, ob ich den Tag halte oder nicht, wo ist das Problem? Und jetzt nimm diesen Schwachen an. Also der Schwache, der kein Fleisch isst. Der Schwache, der das tut. Egal, was es auch sein mag. Merken wir, wie dieser Vers uns herausfordert, auf den Schwachen Rücksicht zu nehmen? Schau mal, ich bin einmal vor vielen Jahren eingeladen worden in ein Haus und ich setze mich hin. Da sehe ich vor mir links und rechts in der Ecke zwei Hexen, also Figuren, die hingen da. Da denke ich, oh, wo bin ich hier hingekommen? Und dann laden die mich danach nochmal ein. Da bin ich halt wieder hin. Aber diesmal habe ich mich in die andere Seite gesetzt, waren die Hexen in der Ecke hinter mir. Habe es auch nicht mehr gesehen. Ein paar Monate hingen die Hexen da hinten. Haben die mir was gemacht? Es gibt Geschwister, die könnten niemals dorthin gehen und das Wort Gottes verkündigen. Ihr Gewissen würde das nicht schaffen. Ja, jetzt, was mache ich? Verurteile ich den? Und denke, guck mal, wie stark ich bin, ich kann das. Machen die Hexen mir was? Nur es gibt Gewissen, die sind schwach. Die können es nicht. Und jetzt soll ich auf die auch Rücksicht nehmen. Aber sie vielleicht auch belehren, dass es gar nicht so schlimm ist. Aber jetzt sage ich euch noch ein Beispiel. Ein Bruder, der weltweit bekannt ist, der viele Bücher geschrieben hat, den hatten wir nach zwei, drei Monaten, wo unser Hauskreis entstanden war, eingeladen zur Bibelstunde. In dem Haus gab es keine Hexen, keine Sternzeichen, gar nichts. Aber der saß im Auto, hat er uns später erzählt, und hat gebetet, ob der Herr ihm das Recht gibt, in dieses Haus zu gehen, ohne sich zu verunreinigen. Könnt ihr euch das vorstellen? Es war ein ganz normales Haus, da gab es gar nichts Schlimmes. Aber wir waren nicht von ihrer Richtung. Und jetzt war er unsicher, ob sein Gewissen ihn nicht verklagt, wenn er da reingeht zu Ungläubigen, wie er dachte, und verunreinigt sich. Merken wir das Spannungsfeld, in dem wir heute leben? Und deshalb empfinde ich das so kolossal eine Herausforderung. Ich bin ein Mensch, gehe nochmal auf den Anfang zurück. Ich war selten krank in meinem Leben. Und jetzt ein anderer, der ist immer krank, ständig krank. Der tut ja gar nichts für den Herrn, der liegt nur daheim rum. Was geht eigentlich in mir vor? Ich bin stark, ne? Ich bin nicht krank. Und der ist ja so schwach, der ist immer krank. Merken wir diese Herausforderung, auf diesen Vers richtig zu reagieren? Apostelgeschichte 20. Vers 35. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Nehmt euch der Schwachen an. So hat's Paulus gemacht. Nur ich erkenne manchmal nicht, ist er schwach oder unordentlich. Das ist das Problem dabei. Ist es einfach nur Sünden, der ihm steht, oder ist es einfach etwas Innerliches, wo er nicht frei wird davon? Verwandt die Unordentlichen? Nehmt euch der oder tröstet die Kleinmütigen? Nehmt die Schwachen an. Und das Ganze mit Langmütigkeit. Langen Mut haben. Nachsichtig sein, ausharren. Dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Langmütig. Geht das? Mit denen drei Gruppen, mit den Unordentlichen langmütig zu sein. Mit dem Kleinmütigen, der hinter allem etwas Schlimmes sieht, langmütig zu sein. Viel Geduld mit ihm zu haben. Und der schwach ist im Glauben, harre einfach aus. Das geht nur, wenn der Geist Gottes wirkt, oder? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden. Und dann? Langmut. Nur wenn ich ihn liebe, habe ich Langmut. Kann ich lange zuwarten. Und Geduld, ne? Wenn mir etwas fehlt, dann ist die Geduld. Die hätte ich gern sofort gleich, gell? Dann lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Nur durch das Wirken des Geistes, nur durch das Wirken des Geistes kann ich Dinge ertragen und aushalten, die ich eigentlich gar nicht aushalten will. Eigentlich will ich, dass das Ding sofort geklärt wird, dass das bereinigt wird, dass das anders wird. Aber hier steht, langmütig gegenüber jedermann. Ne? Wie ist es eigentlich, wenn sich gar nichts ändert? Genau dann brauchen wir einen langen Atem. Was steht im 1. Korinther 13, Vers 4? Die Liebe ist langmütig und voller Güte. Ne? Das heißt, Liebe bewirkt Langmut. Wenn ich den anderen liebe, kann ich lange warten, auch wenn sich vielleicht noch gar nichts ändert. Das bedeutet gar nicht, überhaupt nicht, dass wir das Böse, das Falsche stehen lassen. Darum geht's gar nicht. Aber auch wenn ich den Unordentlichen zurechtweise, brauche ich nicht oder sollte ich nicht erwarten, dass er sofort sich ändert. Er hat es das erste Mal gehört vielleicht. So, jetzt brauche ich Geduld. Jetzt muss ich lange warten können. Vielleicht ändert sich ja was. Wissen wir eigentlich, wie viel Langmut Gott mit uns hat? Es gibt ja viele Stellen, die darüber sprechen. Ich lese eine aus dem 2. Petrusbrief. Da geht es natürlich um den Ungläubigen. Aber diese Verse sprechen ja auch zu uns. Da steht im 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Berge darauf verbrennen. Obwohl er so langmütig ist und seit Jahrtausenden wartet und noch nicht das Endgericht bringt, weil er will, dass immer noch Menschen Buße tun. Und so sollten auch wir langmütig sein gegenüber jedermann. Das Ziel ist aber bei den Unordentlichen, dass sie Buße darüber tun. Und bei den Kleingläubigen, dass wir durch die Belehrung vielleicht ihnen helfen können, sei doch getrost. Der Herr hält doch dein Leben in der Hand. Denk doch mal daran, was Gott schon alles in deinem Leben Wunderbares gewirkt hat. Und vielleicht müssen wir das ständig wiederholen und immer wieder wiederholen. Ich kann mich an einen Bruder erinnern, da habe ich über Monate hinweg ihm immer wieder die gleichen Dinge gesagt aus dem Wort Gottes. Und es hat sich gar nichts verändert. Und was ist dann die Reaktion? Es hat auch keinen Wert. Stimmt's? Es hat auch keinen Wert. Es ändert sich ja sowieso nicht. Beim Ungläubigen auch, ne? Ich habe es ihm jetzt schon so oft erklärt, das Evangelium. Und das können wir zum Beispiel lernen, dass Gott langmütig ist, weil er will, dass jedermann Buße tut. Das ist sein Ziel, das er hat. Wo ist eigentlich mein Problem bei diesem einen Vers? Und ich glaube, es ist auch dein Problem. Je nachdem, ob du eher zu der harten Linie gehörst oder zur weichen Linie, aber ein Problem haben wir beide. Beide. Römer 6. Wo ist eigentlich unser Problem? Warum übertreiben die einen und warum verharmlosen die anderen? Warum sind die einen zu weich? Warum sind die anderen zu hart? Hier steht Römer 6, Vers 19. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Wir sind noch behaftet mit unserem Fleisch. Es gibt seit dem Tag der Wiedergeburt einen Kampf zwischen Geist und Fleisch in mir. Und ab und zu reagiere ich fleischlich. Ab und zu geistlich. Aber unser Fleisch ist mit Schwachheit behaftet. Das heißt, meine Augen, die sehen den anderen, der unordentlich ist, meine Augen sehen den Kleinmütigen, meine Augen sehen den Schwachen. Und je nachdem, welche Beziehung ich zum Beispiel zu ihm habe, ob er mir freundlich begegnet oder anders begegnet, schon habe ich ein Problem mit meinem Fleisch. Deshalb, die Lösung ist, wenn wir im Geiste wandeln. Dann kann der Geist Gottes in mir wirken. Dann ist mir egal, wer mir gegenübersteht. Aber mein Fleisch ist mit Schwachheit behaftet. Und jetzt vielleicht der wichtige Gedanke noch. Wenn ich jetzt etwas sehe, wenn ich etwas wahrnehme, bevor ich jetzt reagiere, müsste ich mir eingestehen, Wolfgang, dein Fleisch ist noch behaftet mit Schwachheit. Herr, du weißt das noch viel besser wie ich. Du weißt, wie einseitig ich jetzt diese Sache angehen würde. Hilf doch du mir, erstmal zu erkennen, ist das ein Schwacher, ist es ein Kleinmütiger oder ist es ein Unordentlicher? Und dann schenkt mir die Weisheit, darauf richtig zu reagieren. Ich bin schwach, oder? Und der Herr kennt meine Schwachheit und er kennt auch deine Schwachheit. Guck mal, Hebräer 4, vielleicht lese ich die Stelle noch, Hebräer 4. Eine wunderbare Ermutigung im Grunde, Hebräer 4. Denn wir haben nicht einen 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Das ist natürlich allgemein. Wir haben einen hohen Priester, der unsere Schwachheiten nicht nur kennt, der hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Und deshalb haben wir schon viele Male, vielleicht einige Male falsch reagiert. Und jetzt sollten wir darüber Buße tun, vergib mir. Aber hilf mir jetzt in Zukunft, dass nicht ich der Reagierende bin, sondern du. Ich würde es falsch machen, aber du kannst mir helfen, es richtig zu machen. Er hat Mitleid mit meiner Schwachheit. Sollte ich da nicht auch Mitleid haben? Bei dem anderen, der schwach ist, egal in welchem Bereich. Also Paulus sagt hier, in aller Sanftmut zu dir und zu mir. Hab den Mut, die Unordentlichen zurechtzuweisen. Und tröste die, die mutlos geworden sind, die verzagt sind. Tröste sie. Und die, die schwach sind, nimm sie einfach mal in den Arm. Das ist vielleicht viel besser wie alle Worte, die du zu ihm sprichst. Und bei dem allen, lass dich nie aus der Ruhe bringen. Und wenn sich jahrelang nichts ändert, davon geht die Welt nicht unter. Glaubst du wirklich, dass die Welt untergeht, wenn das Problem nicht gelöst wird? Aber manchmal steht man da, denkt, wenn das jetzt nicht anders wird, dann ist alles vorbei. Kennt ihr das? Ich kenne es sehr gut. Ich habe manchmal schon gedacht, also jetzt, das kann nicht mehr so weitergehen. Komm einfach mal zur Ruhe. Der Herr hält alles in seiner Hand, oder? Ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie herausfordernd, unglaublich herausfordernd dieser Vers ist. Vielleicht wäre es gut, wirklich sich mal Zeit zu nehmen und darüber nochmal nachzudenken und zu prüfen, wo will der Herr mich gebrauchen? Nicht nur die Verantwortlichen der Gemeinde, sondern jeden einzelnen Gläubigen in der Gemeinde. Und das Ganze hat nur ein Ziel. Das Ganze hat ein Ziel, dass wir eins bleiben. Das Ganze hat ein Ziel, dass wir weiterhin gemeinsam miteinander diesen Weg gehen. Und das Traurige dabei ist, dass immer mehr das nicht mehr verstehen. Sie leben ihr eigenes Leben. Wenn der Herr wiederkommt, dann werden alle Gläubigen vereint sein für Zeit und Ewigkeit. Aber er möchte, dass wir es jetzt schon leben. Und damit diese Einheit erhalten bleibt, diese Liebe immer mehr überströmend wird, deshalb ist es so wichtig, dass wir aufeinander achten und bereit sind, den Liebesdienst zu tun, den ich heute hier mit diesem einen Vers formuliert habe. Wie verhalten wir uns dann gegenüber den Bösen? Ne? Ja, der nächste Vers. Lasst uns das mitnehmen. Verwandt die Unordentlichen. Tröstet die Kleinmütigen und nehmt euch der Schwachen an. Und das alles mit einem langen Atem. langmütig zu sein gegenüber jedermann, ob er dir ganz sympathisch ist oder nicht. Amen.